Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Ley und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, in der es heute um Bäume und Religionen geht. Denn Bäume, die spielen ja in sehr, sehr vielen religiösen Traditionen eine Rolle. Viele Christen zum Beispiel feiern am heutigen Sonntag vor Ostern den sogenannten Palmsonntag. An diesem Tag wird daran erinnert, wie Jesus wenige Tage vor seiner Hinrichtung auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Er wird von den Menschen begeistert empfangen, die im Johannesevangelium zufolge mit Palmen wedeln. Die galten damals nämlich vielerorts als heilig und als Sinnbild des Lebens und des Sieges. Erstaunlicherweise hatte aber auch die Christianisierung Deutschlands viel mit Bäumen zu tun. Damit sich der christliche Glaube in diesem Land durchsetzen konnte, wurden nämlich an manchen Orten ziemlich brachial Bäume gefällt. Etwa in Fritzlar im heutigen Nordhessen.
Die Katten waren ganz aufgeregt. Sie haben das natürlich auch für ein frevlerisches Ansinnen angesehen, dass hier jemand kommt und die Eiche, die von ihnen als Gottessitz verehrt wird, fällen will. Und sie haben erwartet, dass es Blitze vom Himmel regnet, dass der Frevler erschlagen wird, dass die Erde sich auftut. Irgendetwas jedenfalls passiert, etwas Dramatisches, was den Bonifatius umhaut.
Das erklärt der Fritzlarer Stadtführer und Theologe Jörg-Uwe Meister. Die Katten waren übrigens ein germanischer Volksstamm, der im 8. Jahrhundert dort lebte. Mehr darüber, warum diese Eiche ihnen so wichtig war und wer genau dieser Bonifatius war, der sie fällte, erfahren Sie in etwa 10 Minuten. Der Palmsonntag trägt die Pflanze, um die es jetzt geht, schon in seinem Namen. Die Palme. Hierzulande wird ja in katholischen Kirchen eher ein Sträußchen Buchsbaum getragen, aber bei den Palmsonntagsprozessionen, die heute und für die orthodoxe Welt nächsten Sonntag durch verschiedene südlichere Städte ziehen, tragen viele Leute tatsächlich echte Palmwedel mit sich. Kein Wunder, sind die heißen Gegenden dieser Welt doch die Heimat der Palme. In den 3 großen monotheistischen Religionen, die allesamt im Nahen Osten entstanden sind, spielt die Palme als heiliger Baum überhaupt eine wichtige Rolle. Brigitte Jünger erzählt uns mehr darüber.
Wende dich hin, wende dich her, o Sulamit, dass wir dich schauen. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum, deine Brüste gleichen seinen Trauben. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen.
Die Palme. In der Biologie wird sie nicht zu den Bäumen gerechnet, sondern stellt eine eigene Ordnung dar. Im Heiligen Land ist sie seit tausenden Jahren ein Gewächs von hoher Symbolkraft. Im Hohelied, das für Juden und Christen gleichermaßen wichtig ist, ist die Palme ein Sinnbild für Eleganz und Grazie, für Lebenskraft und Fülle. Diese Bedeutung hat sie auch an vielen anderen Stellen der hebräischen Bibel. Mose, der die Israeliten durch die Wüste führt, lässt seine Leute natürlich dort Pause machen, wo es Erholung gibt, in einer Oase.
Von Marah zogen sie aus und kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie machten dort Rast.
Man denkt ja immer so, wenn die in Oasen wachsen, die brauchen wenig Wasser, wenn es trocken ist, aber die brauchen sehr viel Wasser und kommen aber eben auch mit salzhaltigem Wasser zurecht. Das ist das Besondere und dass sie eben so tiefe Wurzeln haben und deswegen das schaffen, da zu wachsen, wo es eigentlich außen so ganz trocken aussieht, aber in der Tiefe eben dann doch Wasser da ist.
Cornelia Jäger ist Biologin und lebt 4000 Kilometer entfernt vom Heiligen Land in Halle an der Saale. Sie betreut dort den ältesten Schulgarten Deutschlands. Das Thema Pflanzen der Bibel ist ihr Spezialgebiet. Eines der Terrassenbeete hat sie als Bibelgarten angelegt und auch dort wächst eine Dattelpalme. Die allerdings braucht zum Überwintern eine Abdeckung und sogar eine eigene Heizspirale. In Halle ist diese Dattelpalme eine Rarität. In Israel gehört sie zu den Grundnahrungsmitteln.
Ja, also es ist eine ganz wichtige Oasenpflanze. Die Datteln sind ja sehr nahrhaft, man kann die eben auch lagern. Das heißt, die hat eine ganz große Rolle gespielt für die Leute, die dort gelebt haben. Wird in der Bibel natürlich auch öfter erwähnt in verschiedenen Kontexten, zum Beispiel auch als eine der 7 Arten des gelobten Landes, also eine der ganz wichtigen Nahrungspflanzen, wovon die gelebt haben.
Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt.
Hier verbirgt sich die Dattelpalme im Honig. Damit ist in diesem Fall der Sirup gemeint, den man durch Einkochen des Dattelsaftes gewinnt. Da ist er wieder, der lebensspendende Aspekt. Psalm 92 beschreibt, wie diese Kraft im übertragenen Sinne für den Menschen wirksam wird, der sich mit Gott verbindet.
Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch.
Die hebräische Bezeichnung für die Dattelpalme lautet Tamar. Das ist auch ein beliebter Frauenname. Im Alten Testament taucht er immer wieder auch als Ortsname auf. Das biblische Hasseson Tamar wird mit dem heutigen Engedi identifiziert, dem Naturschutzgebiet in der Nähe des Toten Meeres. Die Dattelpalme, die bis zu 15 Meter in die Höhe wachsen kann, ist in biblischer Zeit auch ein Zeichen für Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit gewesen. Im Buch der Richter der hebräischen Bibel kann sogar einmal eine Frau Recht sprechen.
Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht.
We're shaking the lulav now.
Shaking the lulav.
Up and down.
Back and forth.
Take it into the sukkah now.
Bis heute werden die Palmwedel in Israel dringend gebraucht, wenn die Juden das Laubhüttenfest feiern. Das erinnert an den Auszug aus Ägypten und die Wüstenwanderung, während der man keine festen Wohnungen hatte. Die Sukkah, eine einfache Hütte, wird mit Palmzweigen gerade so abgedeckt, dass man noch ein paar Sterne sehen kann. In Israel der Gegenwart tauchen solche Palmzweige auch am Palmsonntag auf, wenn Christen aus aller Welt in Jerusalem den Beginn der Heiligen Woche vor Ostern feiern. Dann ziehen die Pilger mit Ölzweigen und langen Palmwedeln singend durch das Löwentor in die Stadt ein.
Als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel.
Nur das Johannesevangelium berichtet von Palmzweigen. Die übrigen Evangelisten lassen die Jesus-Anhänger Kleider auf dem Weg ausbreiten. Johannes dagegen hat hier schon den Auferstandenen, den lebensspendenden Jesus im Blick.
Eine Palme gibt es eben auch im Felsentum. Also in dem Mosaik ist ja nicht allzu viel Figürliches. Die Dinge sind eigentlich mehr so Anspielungen auf Pracht und Reichtum, viele Edelsteine und Fantasiegebilde, aber eigentlich richtig konkrete Formen sind da ja nicht zu finden, außer einer Palme. Und diese Palme hat zu tun mit der Maria.
Die Arabistin Angelika Neuwirth hat mehrfach auf die Bedeutung Marias im Koran hingewiesen. Die Mutter von Jesus, dem letzten wichtigen Propheten vor Mohammed, genießt dort hohes Ansehen. Die Sure 19 trägt ihren Namen und beschreibt, wie Maria ihren Sohn zur Welt bringt.
Da trieben die Wehen sie an den Stamm der Palme. Sie sprach: Wäre ich doch längst gestorben, wäre ich doch ganz und gar vergessen. Da rief er ihr von unten zu: Sorge dich nicht. Dein Herr hat unter dir einen Bach fließen lassen. Schüttle den Stamm der Palme zu dir. Dann wird sie frische, reife Datteln auf dich herabwerfen. Iss und trink und sei guten Mutes.
Warum es eine Palme ist, weiß man auch nicht genau, aber das ist ja auch ein Symbol der Fruchtbarkeit und hat diese frischen Datteln, die von der Palme runterfielen, also zur Stärkung dann zu sich genommen. Das ist die Palme. Und diese Palme ist im Felsendom eben auch zu sehen.
Ja.
Meine ganz persönliche Vermutung ist übrigens, dass die große Bedeutung der Palme vor allem mit den Datteln zu tun hat, die manche Arten spenden. Die sind nämlich, gerade wenn man in der Wüste lebt, echte Lebensretter. Sie sind aufgrund ihres Zuckergehalts super Energielieferanten, enthalten jede Menge Ballast und Mineralstoffe und sie helfen angeblich auch noch bei Schlafproblemen. Über 1000 Jahre soll sie alt gewesen sein. Die heilige Donaueiche von Fritzlar im heutigen Nordhessen. Ein Heiligtum für den germanischen Stamm der Katten. Doch genau vor 1300 Jahren kam das Ende des heiligen Baumes. Durch den christlichen Missionar Bonifatius, später auch Apostel der Deutschen genannt. Dem war die Baumverehrung der Katten nämlich ein Dorn im Auge. Und um sie den Germanen auszutreiben, wählte er eine spektakuläre, aber auch ziemlich brutale Aktion. Jens Wellhöhner über die Donaueiche.
Es ist das Jahr 723 nach Christi Geburt. Dumpfe Schläge hallen über das Edertal beim heutigen Fritzlar. Bonifatius schlägt verbissen mit der Axt auf die uralte Donaueiche ein. Sie ist dem Donnergott Donar geweiht, von dem der Donastag, unser heutiger Donnerstag, seinen Namen hat. In Skandinavien heißt der Gott Thor. Die mächtige Eiche ist ein wichtiges Heiligtum der Katten, einem germanischen Volksstamm im heutigen Hessen. Dieses Symbol will Bonifatius vernichten, erzählt der Fritzlarer Stadtführer und Theologe Jörg-Uwe Meister.
Die Katten waren ganz aufgeregt. Sie haben das natürlich auch für ein frevlerisches Ansinnen angesehen, dass hier jemand kommt und die Eiche, die von ihnen als Gottessitz verehrt wird, fällen will. Und sie haben erwartet, dass es Blitze vom Himmel regnet, dass der Frevler erschlagen wird, dass die Erde sich auftut. Irgendetwas jedenfalls passiert, etwas Dramatisches, was den Bonifatius umhaut.
Streitbar war Bonifatius und mutig. Im heutigen England, als Wilfried geboren, gab der Papst selbst ihm den lateinischen Namen Bonifatius, was so viel bedeutet wie der gutes Schicksal bringende, und schickte ihn zu den Heiden ins heutige Deutschland. Sie sollten Christen werden, nicht mit Gewalt, sondern durch die schiere Kraft der Predigt des Missionars. Oder, wo das nicht half, durch Muskelkraft, wie bei der Donaueiche. Jörg-Uwe Meister erzählt.
Bonifatius geht ran an die Eiche, legt die Axt an, es passiert noch nichts. Die Eiche knarrt, die Eiche, die 1000 Jahre alt gewesen sein soll, fällt zu Boden und zerbricht.
So schildert es der Chronist Willibald wenige Jahrzehnte nach der spektakulären Baumfellaktion. Die Katten seien erschüttert gewesen, schreibt er weiter. Verständlich, denn der heilige Baum war das Symbol ihres Glaubens.
Die Verehrung von Bäumen bezieht sich auch immer auf Sterben und Wiederaufblühen und Neuankunft, zumal bei Laubbäumen, und die Eiche war dafür auch prädestiniert. Also ein mächtiger Baum. Hinzu kommt sicherlich noch die Symbolik, eine Eiche, ein Baum ist verwurzelt im Irdischen und reicht bis an den Himmel, wenn es ein mächtiger Baum ist. Also insofern bietet sich solch ein Naturphänomen regelrecht an als Ort eines Kultes, als Sitz eines Gottes.
Solche Kultbäume waren bei den Germanen weit verbreitet. Sie dienten als Brücken hinauf in den Himmel. Dass man die Götter in der Natur anbetete, ist zum Beispiel für Schleswig-Holstein belegt. Dort im Thorsberger Moor wurden den Göttern Waffen geweiht und im Moor versenkt. Archäologen haben die Waffen geborgen. Noch heute kann man sie besichtigen, im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum in Schleswig. Auch an heiligen Bäumen wurden wahrscheinlich solche Opfer dargebracht und vielleicht sogar in die Äste gehängt, als Ausdruck des Jenseitskults, meint Jörg-Uwe Meister.
Die Menschen waren auch in ihrem Denken ganz anders ausgerichtet. Wir halten unser irdisches Leben für das Zentrum unseres Seins. Der Mensch des Mittelalters und auch Luther, also frühe Neuzeit, haben ihr Leben und ihre Gedanken und ihr Denken ausgerichtet auf die Zeit nach dem irdischen Tod. Die Frage war, was muss ich tun, um in das Himmelreich zu kommen? Der Alltag war bestimmt von dem Gedanken, wie werde ich sein, wenn ich die Erde verlasse.
Heilige Orte wie die Donaueiche waren da wie ein Tor zum Jenseits. Dieses Symbol wollte der Gesandte des Papstes zerstören. Bonifatius war dabei auf jeden Fall nicht zimperlich. Die Eiche lag nun zerschmettert auf dem Boden. Für die Katten war das Undenkbare geschehen.
Und in der legendenhaften Ausbildung heißt es dann auch, und augenblicklich warfen sich die Katten nieder und ließen sich bekehren zu dem neuen christlichen Glauben.
Rund 50 Jahre später fand Bonifatius einen prominenten Nachahmer, Karl den Großen. Der ließ im Jahr 772 das Heiligtum der Sachsen, die Irminsul, auch einen heiligen Baum, fällen. Eine Machtdemonstration. War das nicht eine Zwangsbekehrung, ein Unrecht? Im Jahr 2012 wurde in Fritzlar ein Bonifatius-Denkmal eingeweiht, direkt vor dem Dom. Anhänger sogenannter neuheidnischer Kulte protestierten dagegen. Einem Mann, der seinen Glauben mit Gewalt verbreitete, solle man kein Denkmal setzen. Fritzlars Dompfarrer Patrick Prähler hat dazu eine klare Meinung.
Ja, natürlich, wenn wir heute das Evangelium verkünden, ich mache mich selten auf mit einer Axt, ja. Das ist natürlich klar, aber damals war es eben so die Zeit. Es war alles ein bisschen brachialer, es war alles ein bisschen martialischer und Bonifatius wollte ein klares Zeichen setzen. Also wenn er ihnen nur irgendwas verkündet hätte, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, dann zieh mal weiter, Wanderprediger gibt es viele. Aber Bonifatius hat die Donaueiche gefällt.
Und viele Menschen bekehrten sich zum Christentum und stabilisierten damit die Herrschaft der fränkischen Könige. Mission damals auch ein Machtfaktor. Von Fritzlar aus zog Bonifatius von Nord nach Süd, kreuz und quer durch das heutige Deutschland. In Erfurt, Würzburg, Eichstätt gründete er Bistümer. Ruhe schien er sich nicht zu gönnen, bis der Missionar dann doch noch ein gewaltsames Ende fand, wohl im Jahr 754 beim Ort Dokkum in den heutigen Niederlanden, erzählt Stefan Freithof vom Vorstand der Fritzlarer Domgemeinde.
Und da hat es dann das tragische Ende genommen, wo er erstochen wurde. Deswegen wird der Bonifatius auch immer noch mit dem Messer in der Bibel dargestellt. Und danach wurde er dann im Fulda im Dom beerdigt.
Wo er noch heute ruht. Aber seine erfolgreiche Mission begann mit einer spektakulären Baumfällaktion. Aus dem Holz der Donaueiche soll später die erste Kirche in Fritzlar erbaut worden sein. Als Symbol des Sieges des Christengottes über Donau und seinen heiligen Baum.
Übrigens, alte Bäume waren bei den Germanen nicht nur Orte der Gottesverehrung oder Opferstätten, sondern auch Orte der Rechtsprechung. So sollte etwa die Linde Weissagungs- und Heilkraft besitzen und so die Wahrheit zeigen. Die alte germanische Gerichtsversammlung, das Ting- oder Schrannengericht, fand im Mittelalter meist zweimal im Jahr unter freiem Himmel unter Gerichtslinden oder eben unter Tinglinden statt. Vor etwa 3 Jahren machte in Deutschland ein Kinofilm Schlagzeilen, Das geheime Leben der Bäume. Darin erzählt der Förster Peter Wohlleben Erstaunliches über Bäume. Seiner Ansicht nach kommunizieren sie über hunderte Kilometer hinweg, sie pflegen ihren Nachwuchs und sie warnen sich gegenseitig vor Feinden. Zwar kritisierten einige Wissenschaftler diese Darstellung auch als übertrieben oder vermenschlichend, aber darin, dass Bäume hochkomplexe Organismen sind, sind sich, glaube ich, alle einig. Kann es also sein, dass frühere Kulturen genau das schon instinktiv gespürt haben und dass sie Bäume vielleicht deshalb verehrt haben? Und wenn wir das mal breiter fassen, ist Glaube vielleicht immer so eine Art Lückenfüller für das, was wir noch nicht verstehen? Über diese Fragen und über die Beziehung von Wissenschaft und Glaube insgesamt kann ich jetzt mit Alexander Fink sprechen. Er ist von Haus aus Biophysiker und leitet das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Herr Fink, haben Menschen ihre Wissenslücken schon immer mit Glauben gefüllt?
Ja, Lücken, glaube ich, wurden tatsächlich schon immer gefüllt, weil wir Menschen suchen Erklärungen. Aber ich glaube, sie wurden generell einfach mal, ich würde es breiter fassen, mit plausiblen Geschichten oder Hypothesen gefüllt. Und diese plausiblen Geschichten mussten sich aber immer wieder auch der Überprüfung durch Daten stellen und konnten sich dann auch wieder ändern. Und das müssen nicht unbedingt Glaubensgeschichten sein, so wie Zeus, der mit seinem Donnerkeil den Blitz und den Donner auf die Erde schickt. Das könnten sogar auch wissenschaftliche Geschichten sein, also zum Beispiel die Entstehung des Lebens in der Ursuppe. Ich habe in der Schule noch gelernt, da kommen einfache Moleküle zusammen und bilden dann unter Energiezufuhr lange Ketten, die sich dann anfangen zu replizieren. Heute hat man Daten, die zeigen, dass es geologisch gar keine Indizien für eine solche Ursuppe gibt und dass diese optimistische Vorstellung, dass Moleküle sich einfach zu so langen Ketten zusammenfügen, thermodynamisch wohl doch etwas zu optimistisch ist. Also man ist heute auf der Suche nach anderen Lösungswegen typischerweise. Von daher sieht man, solche plausiblen Geschichten suchen wir immer.
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar noch mal die Frage nach den Lücken. Die gibt es ja nicht nur in Bezug auf die Baumverehrung, sondern ja gerade auch in Bezug auf das Christentum. Womit wir jetzt schon wieder etwas näher an Ihrem speziellen Bereich wären, Sie sind ja überzeugter Christ, haben 5 Jahre lang den Akademikerbereich der evangelikalen Studentenmission Deutschland geleitet und sind dann eben Leiter des Instituts für Wissenschaft und Glaube geworden. Könnte man nicht sagen, dass auch das Christentum damalige Wissenslücken mit Geschichten gefüllt hat, etwa darüber, was mit dem Menschen nach dem Tod passiert?
Also wenn ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftige, habe ich nicht den Eindruck, dass der Schwerpunkt auf irgendwelchen Wissenslücken liegt, sondern das Ziel ist eigentlich immer, ein ganzheitliches Weltbild zu vermitteln. Es geht vor allem darum, dass da jemand ist, der einen Plan hatte und der die Welt in die Existenz spricht. Es geht also um existenzielle Fragen, die jeder von uns hat. Woher kommen wir und wo gehen wir hin? Und letztendlich geht es um den prinzipiellen Grund. Sind wir allein im Universum oder ist da jemand? Und das ist eine Frage, die die Naturwissenschaft methodisch letztendlich gar nicht klären kann. Genauso, wenn ich sagen würde, bei der Analyse eines Bildes, beweisen Sie mir mal mit naturwissenschaftlichen Mitteln, dass dieses Bild von Van Gogh gemalt worden ist, zum Beispiel. Dann kann der Naturwissenschaftler natürlich hergehen, kann Atome zählen, kann die chemischen Elemente bestimmen, kann gewisse Strukturen feststellen, aber er wird niemals beweisen können, dass dieses Bild von Van Gogh gemacht ist, geschweige denn die Existenz von Van Gogh damit beweisen. Der Maler selbst ist nämlich kein messbarer Bestandteil in seinem Bild. Von daher, Naturwissenschaft hat an dieser Stelle einfach Grenzen. Und von daher, das Christentum versucht, ganzheitliche Erklärungen zu geben, während die Naturwissenschaft versucht, sich auf mechanistische Fragen zu konzentrieren, also die Wie-Frage. Das eine erklärt, wie es zustande kommt, und das andere erklärt den Willen, die Absicht, den Sinn von dem ganzen Vorgang. Und ähnlich ist, glaube ich, auch beim Schöpfungsbericht. Wenn da Gott spricht, die Erde bringe hervor, dann bringt sie hervor. Und dieses Hervorbringen von Pflanzen zum Beispiel aus der Erde, das kann man nachprüfen, das kann man messen. Dieses Schöpfungswort Gottes kann man nicht messen im naturwissenschaftlichen Sinn, aber man kann eben zum Beispiel in der genialen Abstimmung des Lebens aufeinander und in seiner Zweckorientierung durchaus Spuren eines Logos, eines Plans, eines Sinnes finden. Und ich finde, das liegt nahe, dass das alles nicht durch blinden Zufall geschehen ist, egal welcher materielle Mechanismus da dann auch dahinter stehen mag, den Gott dafür verwendet hat.
Ein anderes solches Phänomen, das ja geradezu wunderhaft oder wundervoll anmutet, ist ja die Auferstehung Christi. Wir sprechen jetzt gerade miteinander kurz vor Ostern, also dem Fest, an dem die Christen die Auferstehung Jesu Christi feiern. Und das ist ja eigentlich sowas wie der zentrale Moment des Christentums. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ist das ja eigentlich schlichtweg unmöglich, oder? Dass ein Mensch vom Tod auferstehen kann?
Wenn alles nur mit natürlichen Dingen zugeht, dann sind wir da sicherlich schnell einer Meinung. Naturwissenschaftler können an sich nur regelmäßige Vorgänge anschauen. Aber die Bibel behauptet ja gerade nicht, dass Jesus Christus aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik und der Thermodynamik von den Toten auferstanden ist, sondern es heißt, durch die Kraft Gottes wurde er von den Toten auferweckt. Von daher bin ich beim Naturwissenschaftler tatsächlich an der falschen Adresse, weil ich kann Jesus nicht mehr ins Labor stecken und untersuchen, ob der wieder aufersteht. Der Leichnam ist verschwunden. Letztendlich ist die entscheidende Frage, hat es wirklich stattgefunden? Das heißt, ich brauche eigentlich einen Historiker. Und ich muss schauen, ob die Aussagen, die über Jesus Christus gemacht worden sind, historisch plausibel sind. Ist das wirklich passiert? Und historisch kann man auf jeden Fall mal festhalten, die christliche Gemeinde ist auf der Basis dieser Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi entstanden und hat die Welt massiv verändert, schon angefangen in den ersten 3 Jahrhunderten bis in die Gegenwart. Und dieses historische Faktum braucht eine Erklärung. Und wenn wir jetzt an die Ursprünge zurückreisen, dann können wir mindestens 3 Indizien historisch feststellen, die damals stattgefunden haben müssen. Erstens muss das Grab leer gewesen sein. Denn wäre das Grab nicht leer gewesen, hätten die Römer und die Juden gleichermaßen den Leichnam einfach vorzeigen können und diese nervige christliche Sekte, die sich immer weiter ausgebreitet hat, hätte sofort widerlegt werden können. Die haben überall behauptet, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber wenn der Leichnam vorhanden gewesen wäre, zum Beispiel im Grab, dann hätte man das ganz leicht entkräften können. Es war aber niemand da, der den Leichnam vorweisen könnte. Das heißt, die einzigen, die den Leichnam vielleicht entfernt haben könnten, wären noch die Jünger gewesen. Grabräuber hätten nämlich unheimlich viel Geld mit dem Leichnam verdienen können, glaube ich.
Okay, und was sind die anderen Indizien?
Wenn die Jünger den Leichnam entfernt hätten, dann wäre die große Frage, wie schaffen sie es dann, eine möglichst plausible Geschichte zu entwickeln, um diese Theorie zu verbreiten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und was haben sie verbreitet? Alle 4 Evangelien zeugen davon, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Heute ist das nichts, was besonders ins Auge sticht. In der damaligen Zeit war das was ganz Besonderes, denn weder im römischen Recht noch im jüdischen Recht galten Frauen als zuverlässige, vertrauenswürdige Zeugen. Die durften vor Gericht nicht auftreten, sondern es mussten immer zwei Männer mindestens sein, die einen Sachverhalt bestätigt haben. Es war dumm von den Jüngern, wenn sie was erfunden hätten, als erste Zeugen Frauen anzuführen, es sei denn, es ist wirklich so passiert. Und dann muss man natürlich sagen, die Jünger damals waren ja nicht gerade die mutigsten Kerle, sondern gleich nach der Kreuzigung Jesu haben sie sich eingesperrt und versteckt und hatten unheimliche Angst, dass sie die Nächsten sind, die sterben müssen. Sie haben nicht verstanden, was da vor sich geht. Und dann, an Pfingsten, so wird überliefert, fingen sie an, diese Botschaft mutig und ohne Rücksicht auf Verluste überall zu verkünden. Und zwar ohne dadurch einen materiellen Vorteil zu haben. Sie sind nicht reich geworden. Ja, wenn sie sogar mal Geld bekommen haben, wie es die Bibel auch berichtet, dann haben sie dieses Geld sofort an die Armen und an die Witwen und die Waisen verteilt. Und sie haben auch keinen politischen Vorteil davon gehabt. Im Gegenteil. Sie sind verfolgt worden, sie sind ausgeschlossen worden, sie mussten ihre Heimat verlassen. Also von daher ist die Frage, was hat diese Jünger dazu gebracht, einen solchen Schritt in ihrem Leben zu tun, der sogar so weit ging, dass wenn sie vor Gericht gestellt wurden, vor den römischen Kaiser zum Beispiel, und der sie vor die Wahl stellte, entweder ihr hört jetzt auf, an Jesus zu glauben und verehrt mich selbst als König und Herr und Gott, oder ihr werdet hingerichtet, dann zu sagen, ich kann diesen Herrn Jesus nicht verleugnen, der mir ewiges Leben schenkt. Und das, finde ich, ist schon eine erstaunliche Beobachtung, denn wenn ich selber weiß, ich habe mir das ausgedacht, dann würde ich doch spätestens, wenn es um mein eigenes Leben geht, gut überlegen, ob ich weiter an dieser Lüge festhalte oder nicht. Aber offenbar hat diese Botschaft nicht nur ihr Leben geprägt in einer revolutionären Weise, sondern tatsächlich auch ihre Bereitschaft, dafür sogar mit dem Leben zu bezahlen.
Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe Indizien dafür angeführt, was dafür spricht, dass es die Auferstehung Jesu tatsächlich so gegeben hat. Auf der anderen Seite, wenn man die Evangelien als historische Berichte liest, dann fällt ja auf, dass sie sich in einigen doch wichtigen Details unterscheiden. Mal geht nur eine Frau zum Grab, mal sind es mehrere, mal finden sie dort einen Engel vor, mal zwei. Da gibt es doch einige Unterschiede. Spricht das nicht dafür, dass diese Berichte vielleicht nicht besonders verlässlich sind?
Das ist natürlich ein sehr berechtigter, guter Punkt, aber man kann eigentlich dieses Argument sogar umdrehen. Würden diese Berichte identisch sein, dann würde das dafür sprechen, dass die Zeugen sich abgesprochen haben und eine gemeinsame Geschichte erfunden haben. Das Interessante ist, würden diese vier Zeugen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vor Gericht auftreten, dann würde man feststellen, interessant, da gibt es in den Details doch einige Unterschiede. Aber alle vier sagen, das Grab war leer und Jesus ist auferstanden. Würde der Richter jetzt sagen, okay, ihr widersprecht euch in den Details, wir wissen nicht, ob da ein oder zwei Engel waren, also muss das Grab ja voll gewesen sein. Ich glaube im Gegenteil, der Richter würde sagen, ihr habt euch offenbar nicht gut abgesprochen, aber es deutet alles darauf hin, dass ihr für die gleiche Botschaft eure Hand ins Feuer legt. Also ein Historiker hat mal gesagt, die Evangelien sind verschieden genug, um als unabhängige Zeugen gelten zu können, aber sie sind ähnlich genug, um die gleiche Botschaft zu bezeugen.
Ist es für Ihren persönlichen Glauben denn eigentlich wichtig, ob die Auferstehung tatsächlich so stattgefunden hat, also auch leiblich stattgefunden hat?
Also ich hänge da tatsächlich ganz an Paulus dran. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, da sagt er, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist und gemeint ist natürlich leiblich, das wird an mehreren Stellen deutlich, dann ist unser Glaube nichtig, dann ist auch das Evangelium kraftlos und dann sind wir letztendlich die elendesten aller Menschen. Dann sind wir die dümmsten aller Menschen, kann man auch übersetzen. Dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also die Hoffnung des Evangeliums hängt schon stark an der Frage dran, ob das Leben, und zwar ganz konkret auch das körperliche Leben, weitergehen kann, auch nach dem leiblichen Tod. Und bei Jesus Christus hat das eben nicht aufgrund von Naturgesetzen funktioniert, sondern weil Gott als Garant für eine neue Schöpfung einsteht.
Weil angenommen, die Auferstehung ist tatsächlich genauso passiert, glauben Sie, dass solche Wunder auch heute noch geschehen oder geschehen können?
Also, wenn ich davon ausgehe, dass der Gott, der damals gehandelt hat, der gleiche geblieben ist auch heute, dann kann ich mir gut vorstellen, dass solche Wunder auch heute noch passieren. Und dann ist natürlich eine andere Frage auch noch die Wahrnehmung von Wundern. Manchmal wundern wir uns ja nur einfach, warum etwas genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Aber ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich auch schon mal ein Wunder erlebt, das mich ganz schön herausgefordert hat. Der Vater eines Schulfreundes hatte die klare Diagnose aus dem Tomographen bekommen, ein pflaumengroßer Hirntumor in seinem Frontalhirn und es wurde festgestellt, er muss operiert werden. Er war Pfarrer, er betete mit Freunden darüber und bei der Operation, circa 4 Wochen später, waren diese Symptome dann schon ein paar Tage vorher, auf einmal hörten die auf, waren weg und im Hirnscan wurde dann festgestellt, dass der Tumor verschwunden war. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht unbedingt der Beweis für ein Wunder. Vielleicht handelt es sich hier um unbekannte Naturgesetze. Aber man kann eben auch nicht ausschließen, dass solche Wunder doch noch passieren.
Wenn wir denn natürlich daran glauben, dass es Gott ist, der diese Wunder in der Welt gewirkt hat. Heute haben wir ja auf jedem fast erdenklichen Gebiet wissenschaftliche Fortschritte gemacht. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die künstliche Intelligenz. Damit können heute Bilder gefälscht werden, sodass sie täuschend echt aussehen, ganze Artikel verfasst und sogar Uni-Prüfungen absolviert werden. Wir haben also quasi die menschliche Intelligenz nachgebaut und unsere eigene dabei vielleicht sogar übertroffen. Hat die Wissenschaft heute Gott überflüssig gemacht?
Das ist ein sehr guter Punkt. An vielen Stellen ist Gott insofern überflüssig geworden, als deutlich wird, er ist nicht einfach ein Rädchen im Getriebe von unverstandenen Phänomenen, die immer wieder auftauchen. Es lohnt sich, zunächst immer mal nach ganz natürlichen Mechanismen zu suchen, wozu ja auch der Schöpfungsbericht schon anregt, indem er deutlich macht, Leute, die Gestirne da oben, das sind keine Götter oder irgendwelche übernatürlichen Wesen, sondern es sind Lampen. Lampen, die dafür da sind, damit ihr Zeiten einteilen könnt. Das heißt, hier gibt es Regelmäßigkeiten und die könnt ihr erforschen, mit denen könnt ihr sogar euer Jahr und eure Monate einteilen. Das finde ich schon mal einen ganz interessanten Unterschied zu vielen anderen religiösen Vorstellungen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn ich einen Mechanismus entdecke, wie etwas funktioniert, dann macht das ja nicht automatisch einen Autor überflüssig. Also angenommen, ich gehe in eine Computerfabrik von IBM, Dell oder wer auch immer Computer herstellt und stelle fest, wie Computer andere Computer herstellen, ohne dass ein Mensch auch nur irgendwas noch dabei tun muss. Dann schließe ich daraus ja nicht, dass es niemanden gab, der diesen Prozess irgendwann mal erfunden hat und der den auch dann konstruiert und eingerichtet hat, ganz praktisch. Sondern im Gegenteil, je mehr ich von diesem Prozess verstehe, desto faszinierter bin ich von der Intelligenz desjenigen, der diesen Prozess erfunden, entworfen und etabliert hat und umgesetzt hat.
Also Wissenschaft und Glaube, Wissenschaft und Religiosität, das muss kein Widerspruch sein. Das sagt Alexander Fink, er ist Biophysiker und leitet das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. In kaum einem Land der Welt sind so viele Religionen zu Hause wie im multireligiösen Indien. Dort gibt es Hindus, Muslime, Christen, Sikhs, Buddhisten, Jainas, aber auch noch Angehörige der traditionellen indigenen Adivasi-Religionen. Und während Bäume in Religionen wie dem Christentum oder dem Islam zwar mitunter als segensreich angesehen werden, werden sie nicht selbst verehrt. Anders ist das in einigen der traditionellen Glaubensrichtungen in Indien wie dem Hinduismus oder eben den Adivasi-Religionen. Neben heiligen Wäldchen und Hainen gibt es deshalb in vielen Dörfern und Städten in Indien auch einzelne Bäume, die als göttlich gelten. Antje Stiebitz hat einige für uns besucht.
Auf dem Mehajand Market in Süd-Delhi. Am Straßenrand steht ein alter Pipalbaum, auch als Pappelfeige oder Ficus religiosa bekannt. Sein dicker, wettergegerbter Stamm ist von einem kleinen Tempel umrahmt. Das Dach besteht aus Wellblech, die Einfassung aus schlichtem, rot-gelb gestrichenem Metallgitter. Am Fuß des Baums stehen kleine Götterstatuen aus weißem Marmor. Es ist ein Shiva-Tempel. Ein Besucher hat gerade eine Messingglocke angeschlagen, die direkt über dem Eingang hängt. Damit hat er seine Puja, die rituelle Verehrung, begonnen. Als er fertig ist, erklärt er, warum dieser Baum so bedeutungsvoll ist.
Seit der Zeit unserer Vorfahren gibt dieser Baum 24 Stunden am Tag Sauerstoff, obwohl andere Bäume nur tagsüber Sauerstoff und in der Nacht Kohlendioxid abgeben. Wir atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid aus. Es gibt nur einen Baum, der auch nachts Sauerstoff abgibt. Das ist der Pipalbaum.
Mukesh Kumar Jangra in Jogginghose und T-Shirt kommt jeden Tag vor dem Frühstück hierher. Es gebe noch einen zweiten Grund dafür, fährt der Restaurantmanager fort, dass der Pipalbaum heilig sei.
If you ever heard about this tree is never planted.
Hast du jemals davon gehört, dass dieser Baum nie gepflanzt wird? Es gibt keinen Samen, um ihn zu pflanzen. Einmal im Jahr senden wir mit Hilfe von Krähen Nahrungsmittel an unsere Ahnen. Und wo immer die Krähen diese Gaben fressen, entsteht ein Pipalbaum.
Dann deutet Mukesh Kumar Jangra auf einen Ast des Baums, der vom Boden aus gut erreichbar ist. Um ihn sind zahlreiche farbige Schnüre gebunden. Jede steht für einen Wunsch. Die Menschen kommen hierher und winden eine Schnur um die Äste oder den Stamm, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen, wie zum Beispiel ein Kind, ein Job oder eine Reise ins Ausland. Devdutt Patnaik ist der wohl bekannteste indische Spezialist für Mythologie. Der in Mumbai lebende Podcaster, Autor, Kolumnist und Illustrator hat mehr als 50 Bücher über die heiligen Hindu-Überlieferungen geschrieben. Die Verehrung von Bäumen, erklärt der Mythologe, habe in Indien eine uralte Tradition.
Die frühesten Belege für die Verehrung von Bäumen finden wir auf Siegeln der Mohenjo-Daro-Zivilisation. Sie weisen darauf hin, dass Bäume in diesem Teil des Subkontinents bereits vor 4500 Jahren angebetet wurden.
Im Buddhismus gelte der Pipal-Baum als heilig, weil der Religionsgründer Gautama Buddha unter einem solchen Baum die Erleuchtung fand. Im Jainismus werde jedem heiligen Guru ein Baum zugeordnet. Und die indigenen Gemeinschaften Indiens messen dem Saalbaum eine besondere Bedeutung zu. Devdutt Patnaik.
Trees are worshipped in many cultures.
Bäume werden in vielen Kulturen verehrt, weil sie heilende Eigenschaften haben, weil sie Nahrung und Textilstoffe liefern und Leben geben. Aus diesem Grund wurden Bäume im antiken Indien als Quellen des Lebens betrachtet.
Jeder Baum habe seine eigene Symbolik. Der Kalpavriksha-Baum etwa werde mit der weiblichen Kraft der Göttinnen assoziiert. Der Pipal-Baum hingegen mit Erleuchtung und Einsiedlertum, erklärt der 52-jährige Experte für Hinduismus. Deshalb stünde dieser Baum immer außerhalb der häuslichen Sphäre. Tulsi, Neem und Belbaum hingegen verkörperten ebenfalls Götter und Göttinnen und wuchsen deshalb auch in der häuslichen Umgebung. Gleiches gelte für den Kokosnuss- und Bananenbaum. Der Ort Brambe liegt 25 Kilometer von Ranchi, der Hauptstadt des ostindischen Bundesstaats Jharkhand, entfernt. Brambe ist als Treffpunkt für die sogenannten Adivasi, Indiens indigene Stämme, bekannt. Eine junge Frau betet inbrünstig und bewegt ihre Arme schwungvoll im Rhythmus des Gebets. Sie steht vor einem Schrein, der aus einem im Boden verankerten Holzstamm besteht und als Kutta bezeichnet wird. Der Stamm aus dem Holz des heiligen Saalbaums verkörpert die Natur. Die Betende gehört zur indigenen Gemeinschaft der Orao und erklärt:
Die von Gott Dharmesh erschaffene Erde enthält Kraft. Und etwas von dieser Energie ist in diesem Kutta genannten Baumstamm enthalten. Dharmesh befindet sich in den Steinen und manifestiert sich überall. Wo Dharmesh erscheint, ist Kraft.
Adivasi verehren Tiere, Pflanzen, den Himmel und die Erde, auf der Feldfrüchte wachsen. Früher konnten sie für ihre Rituale und Gebete in die Natur gehen. Heute in den Städten bauen sie ihre Kultstätten meist um Bäume herum. Auch der Name ihrer Religion, Sarna, bedeutet so viel wie heilige Hain oder Wäldchen. Shanti Kalko sitzt in einem Arbeitszimmer, das bis an die Zimmerdecke mit Büchern gefüllt ist. Die Dozentin für Hindi gehört zu den indigenen Orao. Sie ist Expertin für die Sarna-Religion und kennt die Mythen ihrer Gemeinschaft. Der Saalbaum, erklärt sie, sei die Basis für die religiöse Verehrung der Orao. Dieser Baum gäbe ihnen innere Ruhe. Gemäß des Mythos, so die Religionsspezialistin, bat der Gott Dharmesh die Göttin Jala Ayang, im Saalbaum zu wohnen.
Seitdem lebt Jala Ayang dort, passt auf die Menschenkinder auf und achtet darauf, dass sie ein Auskommen haben. Wir Adivasi glauben daran, dass kein Baum stärker und nützlicher ist als der Saalbaum.
Strong or useful
Die heiligen Bäume des Subkontinents symbolisieren die weltlich-materialistische und die spirituelle Seite des Lebens. Die Verkörperung des Göttlichen durch die Natur ist zudem ein wichtiges Merkmal indischer Religionen. Anders als das Christentum, das die Natur dem Menschen unterstellt, oder der Islam, der die nährenden und schattenspendenden Eigenschaften der Bäume zwar als segensreich anerkennt, sie aber nicht religiös verehrt. In den Hindu-Religionen und den indigenen Religionen jedoch gelten nicht nur Bäume, sondern alle Pflanzen, Tiere, Flüsse und Steine als göttlich.
Wie die Autorin schon sagt, im Christentum wird die Natur dem Menschen untergeordnet, aber nicht unbedingt verehrt. Naturbezogene Spiritualität ist allerdings auch bei uns wieder auf dem Vormarsch. Viele Menschen in Deutschland interessieren sich wieder für Schamanismus oder für neue Formen des Heidentums. Wir hatten erst vor 2 Wochen eine Sendung dazu, und wenn Sie Lust haben, diese oder andere Folgen von Religionen noch einmal nachzuhören, dann schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei unter www.deutschlandfunkkultur.de/religionen. Sie hörten Deutschlandfunk Kultur zu der Frage, welche Rolle Bäume in den Religionen spielen. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie jetzt Lust auf noch mehr Geschichten aus der Welt der Religionen bekommen haben, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.